Heute geht es um die Sonne und wir lernen von der Sonne. Die Sonne hat uns in den letzten Wochen und Monaten eine schöne Dürre gegeben. Schön heiß war es, manche haben sich sehr gefreut, wir haben fast 40 Grad gehabt oder wahrscheinlich hatten wir so einige Orte, wo es richtig heiß war. Für mich war es eine Dürrezeit, am Ende habe ich gesagt, ja jetzt ist Schluss, ich schaffe es gar nicht mehr. Ich schaffe nur 28 Grad und ab 30 höre ich auf zu denken. Das merke ich tatsächlich. Und Gott hat die Sonne geschaffen für uns zur Erinnerung und ja, zum drüber Nachsinnen. Und vor zwei Wochen habe ich ja schon mal gesagt, und ein Teil davon wird heute wieder kommen, weil ich das Bild so schön finde, was die Sonne macht. Die Sonne ist ganz kräftig, die ist ganz hell, man kann fast nicht reingucken. Die meisten brauchen eine Sonnenbrille für, um überhaupt das Licht zu ertragen, was man dann hat. Die Sonne ist am richtigen Platz. Ja, wenn die Sonne ein bisschen nach links oder rechts verschoben wäre, wäre es für uns zu kalt oder zu warm. Trotz den 37 Grad, die wir hatten. Und für mich ist die Sonne ein Bild, oder ist ein Bild geworden für mich, wie Gott ist. Nämlich heilig, herrlich und strahlend. Und die Sonne ist im Tandem mit dem Mond. Ja, als Mond, als Beispiel für mich als Mensch. Ich kann mich von der Sonne anstrahlen lassen. Und wenn ich bei der Sonne oder Mondfinsternis bin, dann bin ich ganz dunkel und manchmal rot. Und wenn ich mich halt doch von der Sonne anstrahlen lasse, dann erlebe ich etwas von dem Licht und kann dieses Licht weitergeben. Und das heißt, ich kann Heiligung erleben von Gott selbst, wenn er mich anstrahlt. Und die Sonne erinnert mich daran, dass es einen Gott gibt, der mich anstrahlt, der mich erlebt. Es soll ein Bild sein, zu denken, was uns helfen soll, zu denken über Gott. Über seine Dreieinigkeit. Die Sonne ist Gott. Die Strahlen sind Christus. Und das, was Wärme ist, soll für uns der Heilige Geist sein. Ich habe ein Kreuz mitgebracht, was wir uns einmal aus einem Kloster mitgebracht haben. Und das ist doch genau dieses Bild darstellen. Innen drin sieht man eine Sonne, danach gibt es die Strahlen und vielleicht bewegt es bei euch ein wenig Wärme. Ja? Und wenn man sagt, das sind die Strahlen, und alles ist zusammengefasst in einem Kreuz. Und dann erinnern wir uns an die Auferstehungstag, bzw. die Kreuzigungstag für unsere Errettung. Alles zusammen als Vereinigkeit. Ich wollte es eigentlich durchreichen. Und mache ich das einfach mal auf, wer noch konkreter gucken will, wer solle das tun. Das Kreuz vertieft für uns die Auferstehung und die Errettungstat. Darüber können wir nachdenken und dieses Bild ist eigentlich schön drüber nachzusinnen, was Gott getan hat. Und der heutige Gedanke ist so wichtig, dass man sagt, ich lasse mich von Gott beeinflussen. Ich möchte mich in meinem Leben beeinflussen lassen von Gott. Und daran können wir heute arbeiten. Das braucht etwas von dir und es braucht etwas von mir und von jedem Einzelnen von uns. Wenn man sich anstrahlen lassen will, dann muss man das wollen. Dann muss man das akzeptieren wollen. Dann muss man bereit sein und sich vorbereiten, dass man hören kann. Und der zweite Teil ist, man muss Gott kennen. Wenn man Gott nicht kennt, kann man sich nicht von Gott anstrahlen lassen. Und wenn man Gott nicht kennenlernen will, dann auch nicht. Dann verweigert man sich und Gott akzeptiert das zum Stück. Weil er uns Freiheit gegeben hat, wie wir gesungen haben. Wir dürfen frei sein, uns zu entscheiden. Und er freut sich. Wenn ich das Bild jetzt sehe und zwischen Sonne und Mond, was das dann bedeutet, wenn der Mond nicht angestrahlt ist, dann ist er dunkel und dann kann man nichts sehen. Und im gewissen Sinne hat er auch kein Vorbild. Ja, wir haben nichts, wenn wir nicht wissen, wie Gott ist, dann können wir auch nicht ein Vorbild haben. Dann leben wir in der Finsternis. Und dann kann ich auch nicht Gottes Charakter und Wesen leben. Ich bin quasi auf der Schattenseite des Mondes. Daher der Aufruf an euch, lass dich von der Sonne, das heißt von Gott, anstrahlen und werde heller, noch heller als du bist. Ich weiß, du bist in der Taufe heilig und rein und Christus sieht dich so, Und doch kommt dann immer mal wieder ein Verhaltensmuster durch, das sagt, oh Mann, das war eine Sünde, das war falsch. Das war Gott nicht das, was Gott wollte. Und heute wollte ich mit euch über Gottes Wesen reden. Es ist immer ganz wichtig zu wissen, was man eigentlich nachstrebt und was man nachfolgt. Und man kann sich ja nur anleuchten machen, wenn man weiß, wie Gottes Wesen ist. Sonst bewegt es nicht. Und der Titel der Predigt heißt, das Wesen Gottes kennen. Gott lieben heißt Gott kennen. Wenn du also Gottes Wesen widerspiegeln willst, dann bedeutet es, seine Wünsche zu kennen, seine Gefühle zu kennen, seine Gedanken zu kennen, seine Motive. Lernen, so zu denken wie er. Ich finde das herausfordernd, weil ich dann doch am Fleisch bin und immer wieder was anderes denke. Und gerade in dieser Vorbereitung dieser Woche für die Predigt bin ich da mehrmals reingegangen. Ich war Gott dankbar, dass ich wusste, dass ich am Sonntag letzte Woche wusste, das ist mein Thema. Das war schön, aber auf der anderen Seite war die Woche so weit, dass Gott gesagt hat, ich bringe dir das bei, was ich dir erzähle, was du erzählen sollst. Er hat meine Motivation geprüft. Was wünsche ich denn von meinem Leben? Und da habe ich festgestellt, ich wünsche das, was ich so alles in meiner Jugend kennengelernt habe. Ja, wir hatten ein großes Haus, wir hatten einen schönen Garten, wir waren schnell in der Schule, wir hatten alles und Urlaub machen. Und ich habe gedacht, so wie selbstverständlich ist das, wird in meinem Leben ausgegangen. Ja, das geht so. Und dann denkst du, nein, ich wohne in einer Wohnung in Düsseldorf, nicht in einer Stadt, nicht in einer Kreisstadt. Das ist was ganz anderes. Und du sagst, das ist trivial, das ist normal, aber emotional war ich da nicht. Ja, und ich musste lernen, nee, das ist anders. Du lebst jetzt anders und ich will das. Und im Beruf ist das auch so. Ja, dass ich sage, ach, ja, einfacher Beruf, 8-Stunden-Job, naja, ist doch länger geworden. Und das sind nur Beispiele, oder wie man miteinander umgeht. Ja, und dann merkt man, die Welt und die Realität sieht anders aus. Das kann ganz schön mal wehtun. Aber es ist nicht so, wie ich es bin. Und da würde ich gerne mal mit euch eine Stelle lesen über Gottes Willen. Da steht auch mal endlich was über Gottes Wille drin. Ich finde das nämlich schwierig, in der Bibel rauszufinden, was Gottes Wille ist. Nicht immer einfach. 1. Thessalonicher 4, Kapitel 4, Vers 3 bis 5. Von mir aus, ja. Aber das war letztes Mal sehr heiß. Nee,
eben nicht. Nee, dann nicht.
Oder hinten, ja. Wir haben da hinten noch einen Ventilator, aber ich weiß nicht genau, ob das...
Nee, also ich weiß, das ist so kompliziert. Also, dann lassen wir es. Okay, Entschuldigung.
Ja, ich werde... Da hinten. Also, die Stelle war zum 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 3 bis 5. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr die Unzucht meidet, dass er jeder von euch wisse, sein eigenes Gefäß sich zu werden. Oh, ich fange mal von vorne an. Klappte nicht so, wie ich wollte, genau. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr die Unzucht meidet, dass ein jeder von euch wisse, sein eigenes Gefäß sich zu erwerben in Heiligkeit und Ehrbarkeit, nicht in leidenschaftlicher Begierde und heilig, die Gott nicht kennen. Meine Übersetzung ist sehr komplex, vielleicht ist es auch einfacher. Die Stelle beschreibt aber Gottes Willen. Und der Wille ist, Unzucht, Wille Gottes ist, Unzucht soll gemieden werden. Die eigene Heiligung ist der Wille Gottes. Der Mensch, Gott soll heilig und ehrbar leben, so steht es in meiner Übersetzung. Wir sollen nicht in Begierden leben wie die Heiden. Das Spannende ist jetzt, wir sollen nicht so leben wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Warum steht da drin, die Gott nicht kennen? Die Menschen, die Gott nicht kennen, leben nicht heilig, leben in ihren Begierden. Die Menschen, die Gott kennen, werden heilig, weil sie Gott kennen, der heilig ist. Sie kennen Gott. Also die Summe aller unseres Bemühen und alles Ringen als Menschen oder als Jünger, als Nachfolger Christi ist Gott zu kennen und nicht primär gute Taten zu tun. Ja, und da haben wir uns vielleicht mit unseren Zielen in der Gemeinde zu sagen, wir wollen Gott lieben, wir wollen miteinander lieben und einander lieben und andere lieben, falsch positioniert, weil wir sagen, wir konzentrieren uns auf Taten. Aber das ist auch gut so und das ist auch wichtig. Nur wir müssen uns am Ende, am Anfang konzentrieren, dass wir sagen, wir wollen Gott erkennen dabei. Und wenn wir das im Herzen behalten und daran arbeiten, zu sagen, ich will Gott erkennen durch all diese Dinge und ich möchte, dass andere Menschen Gott erkennen, dann kann das gesegnet werden und geheiligt werden. Anders, also Schlussfolgerung, wenn du heilig vor Gott leben willst, musst du Gott kennen. Jesus hat mal gebetet, und das größte Gebet, das ihr kennt, ist von Jesus wahrscheinlich von Johannes 17, 3, Kapitel 17, Vers 3. Und da steht auch Ähnliches drin. Johannes, Kapitel 17, Vers 3. Bringt nochmal die Essenz raus, und daran steht, darin besteht aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ewige Leben besteht darin, Gott und den Jesus Christus zu kennen und erkennen. Die Summe aller unserer Leben und Wandeln in der Ewigkeit ist Gott und Christus erkennen. Wer Gott und Jesus kennt, seinen Sohn, hat ihn gesehen. Es geht also nicht um Taten, sondern um Erkenntnis Gottes. Das sind unsere Gebete. Das kann unser Gebet sein. Lass uns Gott mehr erkennen. Wir streben also, wir können uns als Plan oder als Festlegen, als Ziel festschreiben, wir wollen Gott kennenlernen. Und das heißt manchmal, man muss das Wesen Gottes streben. Und wenn du jetzt mal darüber nachdenkst, was, wenn du über Gottes Wesen nachdenkst, was fällt dir zuerst ein? Und wenn ich ehrlich bin, mir fällt zuerst Angst ein.
Ich habe Angst vor Gott.
Und nicht Ehrfurcht, sondern ich sehe ihn nicht als Liebe, sondern ich sehe ihn als Angst. Als jemand allmächtig, souverän, autoritär. Ist er. Er ist souverän. Er hat Macht. Alle Macht. Viel mehr Macht als wir. Und doch sehe ich ihn nicht so, wie sein Wesen wirklich ist. Und das sagt, daran muss ich jetzt bohren in meinem Herzen und sagen, komm, da muss die Tiefe raus, so wie beim Ölbohren. Damals das schöne Gold, das schwarze Gold, wir wollen das raus haben, muss man bohren. Oder bei Gold muss man schöpfen und man muss das auch in seinem Herzen machen. Das heißt auch, das alte Denken loszulassen und alles das wegtun, was nicht hilft, Gott zu sehen und Gott zu erkennen. Und auch da gibt es eine berühmte Stelle für, in 2. Korinther 10, Kapitel 10, Vers 3 bis 6. Eine Stelle, die uns hilft, klare Position zu beziehen, zu wissen, woran es geht. 2. Korinther 10, Vers 3 bis 6. Ja, wir wandeln wohl im Fleische, führen aber unseren Kampf nicht nach Fleisches Art. Denn die Waffen, mit denen wir kämpfen, sind nicht fleischiger Art, sondern starke Gotteswaffen zur Zerstörung von Bollwerken. Wir zerstören mit ihnen klug ausgedachte Anschläge und jede hohe Burg, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und nehmen alles Sinnen in den Gehorsam Christi gefangen und halten uns bereit, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald nur erst euer Gehorsam völlig wiederhergestellt ist. Auch an dieser Stelle gibt es das Motiv, alles festhalten gegen die Erkenntnis Gottes. Auch hier geht es darum, die Erkenntnis Gottes zu bewahren, für uns einzeln und für jeden. Und wir haben da die Möglichkeit, durch sein Wort, durch Gebet, durch Offenheit, Transparenz, uns zu schützen, unsere Gedanken neu zu haben, zu verändern und so zu denken, wie Gott denkt. So zu fühlen, wie Gott denkt und das zu lernen. Ich habe geschätzt, gefühlt 12 Jahre gebraucht, um eine gewisse Tiefe zu haben über unsere Überzeugung, würde man wahrscheinlich auch sagen, über Mission. Ich habe gebraucht, bis ich begriffen habe, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. lange Zeit habe ich es getan und geglaubt, ohne dass das eine enge Verbundenheit hatte. Und irgendwann fing es an, dass ich begriffen habe, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und ich habe lernen dürfen, das war auch ein Geschenk von ihm, das in meinem Herzen zu haben. Dass ich will, dass alle Menschen gerettet werden. Das brauchte aber seine Zeit. Und die Zeit darf man nicht nehmen, denke ich. Und Gott führt ein, aber es ist wichtig, es ist ein Beispiel für euch, und es soll als Beispiel dienen, dass Gott eine Überzeugung über seinen Willen in unser Herz geben kann. Wirklich tief. Und daran sollen wir, können wir arbeiten. Jetzt habe ich viel geredet, jetzt soll es um das Wesen Gottes gehen. Wie sieht das Wesen Gottes aus? Naja, es hat einen Teil des ewigen Lebens. Wenn wir Gott erkennen, bedeutet es, das ewige Leben zu haben. Das heißt, wenn du Gott kennst, kannst du ewig leben. Und wenn wir definieren, wer ist Gott, dann können wir uns auf die Bibel schauen und in Johannes Evangelium reinschauen, das vierte Kapitel, und sagen, Gott definiert sich selbst in der Bibel. Johannes Kapitel 4, Vers 24. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und in Wahrheit anbeten. Vom Wesen Art ist Gott kein Mensch, sondern ein Geist, ein Nichtmensch. Ist nicht auf Fleisch und Blut, er ist nicht real, so wie wir, er ist halt ein Geist, was auch immer ein Geist ist und wie wir uns das vorstellen können. Er gehört nicht zu dieser Welt, er hat diese Welt geschaffen, aber er ist nicht von dieser Welt. Er ist nicht Materie, so wie wir Materie vorstellen, so mit Hand und Gesicht. Er gehört zu einer anderen Welt. Und deswegen kommt der Begriff göttlich mit hinein. Alles, was wir göttlich sagen, ist eigentlich nur zu sagen, nicht menschlich. Etwas, was positiv ist, man kann, es gibt ja auch das Negative, aber wenn wir über das Positive reden, göttlich, dann ist das ein Wesensausdruck, was nicht menschliches ist, was heilig ist, was Gott ist, was unserer Natur fremd ist. Und das entspricht seinem Wesen. Anders zu sein von uns, ein Geist Gottes. Jetzt können wir sagen, Gott ist Geist, und das hat er irgendwann begriffen, oder wahrscheinlich wusste er das von Anfang an. Und wir Menschen brauchten jemanden, der uns das offenbart, wer denn Gott ist. Ja, und das war Jesus. Der hat gesagt, ich gehe auf die Erde, damit ich Gott euch zeige. Johannes 1,18. Niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der an des Vaters Brust liegt, der hat Kunde von ihm gebracht. Jesus hat uns Gott beigebracht, dargestellt. Wir können in Jesus erkennen, wie Gott ist. Er ist wie ein Botschafter gewesen. Wie ein Herold auf der Straße hat die Person, so ist Gott, schaut mich an, dann werdet ihr das sehen. Und in beiden ist eins vereint, und das können wir in 1. Johannes 4, Vers 16 lesen. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16. Und wir haben die Liebe Gottes, die Gott zu uns hat, erkannt und geglaubt. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Und Gott bleibt in ihm. Das Wesen Gottes ist, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und das ist das Zentrum. Das ist wie die Sonne. Gott ist Liebe. Die steht, stark und bleibt. Und diese Liebe Gottes kann uns anstrahlen und durch Christus und durch den Heiligen Geist anstrahlen, beeinflussen, verändern, unser Herz bewegen. So, und jetzt geht's um Liebe. Lass uns mal in 1. Korinther 13, lass uns mal praktisch werden. Und das, was er mir dann geübt hat. Es gab eine Übung für mich, um zu sagen, die gebe ich euch mit. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich muss mich jeden Tag damit beschäftigen, was das ist. Ich lese mal vor. 1. Korinther 13, Vers 4 bis 8. Die Liebe ist langmütig, ist gütig. Die Liebe ist frei von Eifersucht und Neid. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht nicht auf. Riecht nicht auf. Liebe ist nicht rücksichtslos. Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil, lässt sich nicht erbittern, rechnet das Böse nicht an. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Liebe freut sich vielmehr mit der Wahrheit. Sie deckt alles zu. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erträgt alles. Die Liebe hört niemals auf. Die Bibel spricht hier über die Liebe, wonach wir streben sollen als Menschen. Das ist der Zusammenhang. Und die höchste Gabe ist Liebe, die wir haben. Und wenn es heißt, es ist die höchste Gabe, dann ist das vielleicht das, was Gott zum ehesten gibt, nämlich sein Wesen. Wenn er sagt, Gott ist Liebe, dann gibt er uns diese Gabe, die wir streben sollen. Das Streben nach der Liebe heißt, ich gebe mich dir selbst hin, als dein Wesen, damit du göttlich lebst, damit du mein Wesen lebst, mein Fühlen hast, mein Sehen, mein Verständnis, mein Denken. Das gibt sich, er gibt sich frei hin und opfert sich. Nicht nur in Jesus, sondern sich selbst und sagt, ich möchte, dass du als Mensch, dass du geschaffen bist, so göttliche Natur, so ein Wesen hast wie ich. Und jetzt lese ich mal anders diese Stelle. Gott ist langmütig. Gott ist gütig. Gott ist frei von Eifersucht und Neid. Gott prahlt nicht. Gott bläht sich nicht auf. Gott ist nicht rücksichtslos. Gott sucht nicht den eigenen Vorteil. Gott lässt sich nicht erbittern. Gott rechnet das Böse nicht an. Gott freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Gott freut sich vielmehr mit der Wahrheit. Gott deckt alles zu. Gott glaubt alles. Gott hofft alles. Gott erträgt alles. Gott hört niemals auf. Das ist ein ganz anderer Gott, als ich mir ihn vorgestellt habe. Nicht aus Angst und Furcht und gewaltiger zu reden, sondern sagt, Liebe, Langmut, Geduld, Sanftmut. Ist ganz anders. Und als ich das gehört habe und sage, das ist schön, sich darin zu wärmen und das zu genießen, so einen Gott habe ich. Und erst dann, wenn mir dieser Gott begegnet, im Herzen, dann passiert bei mir was. Bei mir passiert was. Und ich persönlich kann das lange Zeit nicht abstrahlen, nicht anstrahlen, nicht spiegeln. Ja, das glaube ich nicht. Aber es geht immer dann, wenn ich die Erkenntnis Gottes habe, wenn ich Gott ein Stück weit erkannt habe, wenn ich ihn sehe und akzeptiere. Und die Hausarbeit, die ich da machen konnte, ist diese Stelle zu buchstabieren. Mir jedes Merkmal anzugucken, vielleicht jeden Tag oder jede Woche ein Thema zu nehmen, kann ich mir das, vielleicht motiviert dich das, und zu sagen, diese Eigenschaft, wann war Gott gütig zu mir? Und dann diese aufzuschreiben und darüber nachzudenken, wann das war. Und dann lernt man Dankbarkeit oder was auch immer. Dann schreibt man, findet, sucht man, findet ihr 5 Bibelstellen über dieses Thema, wo das drinsteht. Und die man dann immer wieder holen kann. Und am Ende ist die Frage, was kann ich von diesem Lesen aufnehmen für mich? Jetzt, momentan, 2018 im Sommer. Von dem Wesen Gottes. Welche Erkenntnis seines Wesens kann ich annehmen? Ich hatte vorher erzählt, dass Jesus Christus uns Gott beibringt und sagt, ich bin der Botschafter für euch, für mich, für die Welt, damit ihr Gott sehen möget, weil es sichtweise ist doch ganz schön verdrängt. Und er hat dann gesagt, ich werde für euch sterben. Auch da hat er gesagt, eigentlich hat er gesagt, folgt mir nach. Mehr hat er nicht gesagt. Folge mir nach. Lebe mit mir, erkenne mich. Und jetzt möchte ich euch sein Wesen vorstellen. Gerade auch zum Abendmahl, was er mit uns getan hat. Wem wir nachfolgen. Christus schuf den Himmel und der Erde. Und die Erde. Christus ist der Herrscher auf dieser Erde und im Himmel. Christus tut das, was er den Vater tun sieht. Christus ist langfügig und demütig. Christus ist gekommen, nicht für die Gerechten, sondern für die Sünder, damit sie gerettet werden. Christus ist für mich und meine Sünden gestorben. Christus hat sein Leben für mich gelassen. Christus ist das Brot des Lebens. Christus ist die Kreuzigung und die Auferstehung. Christus ist das ewige Leben. In Christus ist keine Verdammnis. In Christus ist alle Freude wahrhaftig. Christus hat die Welt überwunden. Daher brauchen wir keine Angst mehr zu haben. Wenn wir Brot und Wein durch uns, durch die Reihen gehen lassen, erinnern wir uns daran, wer er ist und was er getan hat, dass Jesus in uns lebt, durch uns lebt und bei uns ist bis an der Tage der Welt endet. Mögen das Trost, Stärkung und Freude für euch sein. Heute und für den nächsten Tag.
Das ist immer ein Lied. Da zeigt die Menschen.